Willkommen zu Bordsteinschnack, dem Podcast des Bulli-Teams aus Hamburg. Mein Name ist Patrick und ich freue mich, heute Julia dabei zu haben.
Moin, Patrick.
Und wir dürfen auch unsere Gästin, die Charlene, begrüßen. Willkommen.
Hallo.
Charlene, vielleicht dürfen wir dich ein wenig kennenlernen, wenn du uns erstmal von deinem Kennenlernen mit Julia erzählst.
Ja. Ist lange her, ne?
Es ist sehr, sehr lange her.
Wie viel? 5 Jahre? 4 Jahre? Ich weiß es auch nicht mehr.
2023. Fast 6 Jahre jetzt.
Doch schon?
Fast 6 Jahre,
ja. Das ist lange.
Ja. Ja. Wie habe ich dich kennengelernt?
Ich würde sagen, am Bulli beim Essen verteilen.
Nein, du warst da.
Mich?
Nein, du warst da mit dem Bulli. Da, wo das Kunstmuseum ist.
War mit dem Bulli.
Ich saß in der Ecke mit einer Decke. Und du kamst auf mich zu. Und wolltest mir was Warmes zu trinken geben.
Okay.
Hast du die Decke mich irgendwie rausgemurmelt aus dieser Decke?
Ja, ich wollte sehen, ob du lebst.
Genau. Und dann haben wir uns halt unterhalten. Und dann hast du gleich rausgehauen irgendwie, wie alt ich bin, wie lange ich das schon mitmache. Ja, und ich habe mich dann gleich vertraut und mit dir geredet. Dann hast du gleich die Frage gestellt, ob ich bereit wäre, ins Krankenhaus zu gehen.
Das stimmt.
Und da hast du mich das erste Mal im Krankenhaus gefahren. Ja. Warst sogar noch da?
Ja, ich habe die Aufnahme mit dir zusammen
Aufnahme
gemacht. Weil du ganz schön Angst hattest. Ja. Und es dir richtig, richtig schlecht ging.
Ja.
Und dich kaum mitteilen konntest.
Genau.
Und du warst so dünn und so untergewichtig.
Ja.
Und so in einem... Ja, es war... Ganz traurig, dich so zu sehen.
Ja. Ja, und dann Krankenhaus.
Genau, im Acker Ochsenzoll waren wir zusammen. Mhm. Und da hast du ja auch viel Zeit verbracht. Und
auch. Ich war auf alle Stationen, die es da gibt.
Ja.
Von 1 bis...
Die erste war sehr unangenehm, das weiß ich noch. Und da konnte ich ja nicht rein, weil das geschlossen war.
Akut.
Akut
und geschlossen. Akutbereich, ja, da war ich im Akutbereich. Da, wo sie mich also behandelt haben, das war der Akutbereich.
Möchtest du erzählen, was dir da...
Also es war ein Raum, ich konnte nicht raus, es war halt so eine dicke Tür. 2 Securities vor der Tür, haben mich halt gefühlt wie, was ich nicht, Schwerverbrecherin und ja, und nach 2 Tagen bin ich jetzt aufgestanden, von Haus 3, da haben sie mich auf die Akut geschickt und musst du erstmal realisieren und erstmal denkst du, bist in einer anderen Stadt oder du weißt gar nicht, wo du bist. Keiner gibt dir Informationen, du bollerst an die Tür oder an die Klingel und irgendwann kam jemand, hab halt meine Medikamente nicht bekommen, überhaupt nicht bekommen und eine Zeit lang sogar die Toilette, weil das war wirklich nur ein Bett. Das Bett war wirklich angebohrt an den Boden. Es war Hochsommer, kein Bettbächenwechsel. Die Toilette abgeschlossen, dass ich halt...
Also das mit der Toilette, da waren wir ja alle entsetzt.
Fast eine Woche lang musste ich wirklich, weil ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich konnte ja selber eigenständig nicht auf die Toilette gehen. Das heißt, ich hätte Begleitung gebraucht beim Gehen. Oder überhaupt irgendwie eine Möglichkeit zu gehen. Vor allem mit diesen ganzen Dingern da drum und rum geht das nicht. Ja, und irgendwann hatte ich halt immer diese Windeln angehabt, weil ich mich halt nicht bewegen konnte. Die hatte ich dann halt auch nicht mehr bekommen. Weil ich so dünn war, gab es keine mehr meiner Größe, weil es war ja mir auch schon zu groß.
Du warst knappe 37 Kilo, unter 40 Kilo, das weiß ich noch genau.
Ja, und nee, wo ich auf die 50B war, wo ich eben auf den Akutbereich war, da war ich ja noch viel, viel dünner. Da war ich ja nur noch Haut und Knochen gewesen. Dann kam irgendwann mal meine Anwältin, meine gesetzliche Betreuerin und meine Anwältin hat da richtig Sturm gemacht und meinte dann halt, das ist akut hin oder her. Das ist ein Krankenhaus und die Menschen brauchen die Hilfe, aber so...
Ja, unwürdig.
Ja, und ja, da war halt mal so ein großer Pfleger und irgendwann mal habe ich halt nur ein Feuerzeug gehabt. Dieses Feuerzeug war halt für mich irgendwie das Einzige, was ich hatte in dem Moment.
Deins war, ne?
Was war meins? Das war halt so, in dem Moment hatte ich da gar nichts. Außer das Feuerzeug. Ich habe es auch nie benutzt oder so. Persönlich für mich. Und irgendwann hatte ich das Kamera rein. Und ich habe es auf dem Bett liegen gelassen. War so ein breiter Kerl. Und ich habe es in die Fest in meine Hand gedrückt und wollte es nicht rausgeben. Ich wollte es nicht rausgeben. Ja, weil das in dem Moment ist es einfach so, als ob du ein Kind das Kuscheltier wegnimmst. So ist das halt so gewesen.
Ja, das weiß ich noch.
So, und dann irgendwann mal hat er mich aufs Bett geschmissen, mir meinen Arm umgedreht, mir die Schulter ausgekugelt, mir das Feuerzeug aus der Hand genommen und kam die Securities und meinte dann halt, ich hätte ihn angegriffen. Ich, so ein Typ, und hätte ihn angegriffen. Aber Gott sei Dank kam dann irgendwann mal der Oberarzt, also der Chef von dieser ganzen Abteilung, um zu gucken, wie es mir geht, und wollte mal mit mir sprechen, und habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er mich halt auch mal persönlich gefragt, was ich gerne mache. So, aber er ist aber ein Mensch, der sich normal mit mir unterhält.
Wie lange hatte das gedauert? Das waren, glaube ich, nach 2 Wochen oder so, erst 3. Ja. Wir haben ja von draußen auch ganz schön Druck gemacht. Deine gesetzliche Betreuerin und ich haben uns ja auch ausgetauscht, weil wir uns zufällig kannten, wie sich dann rausstellt.
Genau.
Und die Anwälte von außen haben ja auch geschrieben und gemacht und getan. Ja, das ist also auch nochmal deutlich, was ich schon oft erlebt habe. Wenn keiner draußen steht, dass auch klar ist, dass noch jemand da ist, außer die Person, die es betrifft, dann ist man teilweise echt verloren.
Ja.
Das habe ich auch schon in anderen Bereichen erlebt, wenn jemand auf der Intensivstation ist oder irgendwie so.
Ja.
Weil die auch gnadenlos überlastet sind, ne? Muss man auch dazu sagen. Trotzdem, ich weiß, ich habe dir Sachen gebracht auf Wunsch.
Die habe ich nicht
die
bekommen.
Die sind nicht angekommen. Die sind verschwunden, konnten auch nicht wiedergefunden werden.
Nee.
Von Schuhe über Einkleidung, über, ich glaube, Naschis hattest du dir auch gewünscht.
Naschis, Tabak, Stoffball, Bläckchen.
Die habe ich an die Tür gebracht und haben sie einer Schwester persönlich übergeben. Und die sind nie bei ihr angekommen.
Ja, das war ja auch noch, wo ich auf der einen Station in der offenen war. Da kam zwar mit Süßigkeiten. Und ich höre an der Tür. Ich habe es gehört. Ich konnte mich zwar nicht bewegen. Ich weiß, dass du wenig Zeit hattest und du hast dir die Mühe gemacht, um da hinzufahren, um das abzuholen.
Bin oft gekommen.
Ja, aber in dem Moment hörst du das, wie die eine von der, da war ich ja auf der anderen Seite. Da kam die Schwester von der anderen Seite und hat gesagt, ich habe hier eine ganze Tüte voll Naschis gesehen. Dann sagt die eine Schwester so zu ihr, geh weg, schnell weg damit, ne? Darfst du nicht sehen. Vor meiner Tür. Also so doof kann man doch nicht sein. Und irgendwann mal, wo ich dann auf eine andere Station gekommen bin, da habe ich die Krankenkasse auch angesprochen. Ne? Stand der Oberchef da. Ich habe gesagt, was habt ihr denn hier für die Schwestern, dass sie halt Sachen, die eh nicht gehören, vorne halten oder so. Ne? Und dann kam auch die andere gleich darüber hin, ne? Hat guckt so doof und sie wusste schon ganz genau, was ich meinte. Ich habe gesagt, ich bin ja nicht doof. Hab ich gesagt, ich bin zwar krank, aber ich bin nicht doof. So, ich habe alles mitbekommen. Alles. War zwar krank, aber um mich herum wusste schon, wie mir geschieht und was geschieht da halt. Ne?
Schuhe waren ja auch weg. Du warst ja dann die ganze Zeit immer noch auf Socken unterwegs. Ich hatte die Hausschuhe mitgebracht, andere Schuhe.
Ja.
Du konntest ja irgendwann dann auch raus, als du aus dem Bett aufsteigen konntest und du hattest nichts.
Aus welchem Grund durftest du Charlene nicht sehen?
In der geschlossenen darf niemand rein. Nur das Klinikpersonal, die gesetzliche Betreuerin auch nur begrenzt. Ne? Und dann kam ja auch noch die Pandemie dazu. Als die Pandemie dazu kam am Anfang, war ja überall erstmal striktes Besuchsverbot. Aber in der geschlossenen darf sowieso niemand rein, außer gesetzliche Betreuer. Ich weiß gar nicht, ob ganz nahe Angehörige rein dürfen. Ich glaube, ja, also Mutter, Vater oder wenn man verheiratet ist. Aber eben auch nur eine begrenzte Zeit. Und das muss man vorher eben klären. Ja. Nach der geschlossenen bist du ja in die offene gekommen.
Genau.
Das hast du auch freiwillig dir gewünscht. Und wurdest ja weiter, das Ganze ging ja um Stabi.
Ja.
Und da hattest du ja ein einzelnes Zimmer.
Mhm.
Endlich.
Stabi.
Stabilisation,
zum
also gesundheitliche Stabilisierung und therapeutisch läuft das in der ersten Phase alles unter Stabilisierung. Und alles, was danach kommt, kann Trauma sein, kann Verhaltenstherapie sein, kann alles Mögliche sein, aber am Anfang ist immer erstmal Stabi, sprich Stabilisierung des Patienten. Psychisch und körperliche Stabilisierung.
Hm.
Darum geht es am Anfang.
Wie lange ging so dieser Zeitraum, dass du nicht aus eigenen Kräften dich mitteilen konntest oder gehen konntest?
Also das ging schon eine längere Zeit so.
2, 3 Monate, glaube ich, ne?
Bei den anderen ganzen Krankenhäusern, da war ich da einen Monat da, 2 Monate da, 1 Monat. Und das längste, wo ich war, das war auf der 50B.
Genau. Und da hast du dich ja angefangen, auch ganz intensiv mit dir zu beschäftigen und warst ja nachher eigentlich die Mami für alle auf der Station.
Ja.
Ja, ist so. Du hast ja sehr starke, fürsorgliche, soziale Fähigkeiten. Die hat ja auch nicht jeder.
Ja, aber da habe ich auch wirklich wieder angefangen zu lesen oder beziehungsweise zu verstehen, was ich lese. Oder hier Traumfänger gemacht.
Traumfänger hast du gemacht. Mhm. Ich habe auch ein Geschenk bekommen. Mhm.
Ja, Bilder habt ihr auch gemalt.
Ja, du hast auch ganz viele dort überrascht, weil die ursprüngliche Diagnostik und deine Entwicklung da ja eigentlich nicht zusammengepasst hätte, wo man immer sieht, dass Diagnostik am Anfang nicht unbedingt endgültig sein muss.
Nee.
Hast zum Trotz aller dich besser entwickelt als alle Diagnosen, die da waren?
Für mich ist meine Therapie, das habe ich, ich finde, man muss sich selber gucken, wo man seinen Ausgleich findet. Mein Verfahrenspfleger, der mich auch schon die ganze Zeit begleitet hatte, und der hat auch gesagt zu mir, wie er mich jetzt so sieht, weil er hat auch diese Entwicklung gesehen, gut einschätzen kann, dass sie sich jetzt selber entscheiden kann und dass sie auch weiß, was sie will. Und hat er gesagt, wir können nicht jeden Menschen beschützen, aber wir können denen wenigstens etwas zutrauen. Was dann passiert, sagt er, ist so.
Und diese Haltung teile ich eben auch, dass es irgendwann eine, wofür sie gekämpft hat, unsere Charlene, ist ja ein freies Leben,
ja,
ein selbstbestimmtes Leben, ein erwachsenes Leben einer jungen Frau, wo sie einen enormen Nachholbedarf hat. Und das hat sie auch sehr die ganze Zeit motiviert, in wunderbarer Weise, wie ich finde. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit und auch ein Geschenk, dass du mir so viel Vertrauen schenkst. Und ich finde, du hast es verdient, dass man dir jetzt also vertraut, dass du jetzt den nächsten Schritt machen möchtest. Deswegen unterstützen wir da auch so gut, wie wir können, dass du jetzt eine eigene Wohnung kriegst. Ja. Du hast inzwischen auch einen Lebenspartner gefunden.
Mhm.
Und ja, ihr tut euch gut.
Ja.
Und jetzt sind wir auf dem Weg, deinen Wunsch zu erfüllen, eine Wohnung zu finden und dich voraussichtlich in einer Stadt außerhalb von Hamburg anzusiedeln.
Das ist ja das, was ich wollte. Alles, aber nicht in Hamburg. Das hat auch Gründe, weil weiß, wie es mir ging und ich weiß, wo ich war und ich weiß, wo ich hätte enden können. Sagen wir es mal so, wie es ist.
Ja.
Ich hätte nicht mehr lange Zeit gehabt.
Tatsächlich am Anfang ist es ja so, dass man einem die eigene Entscheidungsmöglichkeit entzieht, um in der Geschlossenen auch Schutz zu finden. Mir ist das nochmal wichtig zu sagen, weil ich wünsche mir als Sozialarbeiterin, auch wenn ich das hohe Gut der Freiheit wirklich zu schätzen weiß und es wichtig finde, dass es auch weiter geschützt wird und nicht missbraucht wird, wünsche ich mir häufiger, seitdem ich eben mit suchterkrankten Menschen zu tun habe, dass man häufiger eingreifen kann und sie gegen ihren Willen erstmal schützt, dass sie erstmal so weit kommen, dass sie wieder klar denken können. Und wenn sie sich dann dagegen entschließen, sollte man es ihnen auch zugestehen. Aber es gibt einen Zustand, in dem ich der Meinung bin, dass viel zu leichtfertig die Menschen auf sich gestellt auf der Straße bleiben, wo aber keiner im Prinzip handlungsfähig ist ohne einen Gerichtsbeschluss. Das heißt, frühestmöglich passiert sowas immer erst, wenn sie halbtot im Krankenhaus sind und sich wirklich jemand annimmt und sagt, dieser Mensch kriegt jetzt einen Betreuer, einen gesetzlichen Betreuer zum Schutz, jemand aufpasst, dass in seinem Sinn entschieden wird. Das ist der ursprüngliche Gedanke, den ich auch für wichtig halte. Das ist mir nochmal wichtig zu erklären in diesem Gespräch.
Mich hat die ganze Sache einfach nur angekotzt, weil ich hatte oft den Gedanken gehabt, woraus ist er?
Charlene ist eine unserer Betreuten, die für Menschen steht, die schon in der frühen Kindheit nicht die Möglichkeit hatten, gesund aufwachsen zu können. Magst du erzählen, wann in deinem Leben das wie begonnen hat, dass du im Prinzip ja aus dem familiären, kindlich, elterlichen Rahmen, ich will es mal nennen, ausgebrochen bist oder dich entschieden hast, ich gehe hier weg? So kann man es ja sagen, oder habe ich das falsch ausgedrückt?
Also ich bin mit 12 abgehauen, habe meinem großen Bruder nur davon erzählt, habe auch nur noch mit ihm Kontakt. Ich habe da hier schon in Hamburg gelebt, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, bin halt rumgeeiert. Und ich denke mal, 12 Jahre altes Mädchen, Leute mich angesprochen, hier komm mal da mit hin oder so. Und ich habe damals mit solchen Sachen nie Kontakt gehabt oder solche Sachen. Dann habe ich auch davon gehört, ja, aber sonst so generell nicht. Ja, und dann ging das dann halt an, bis ich dann irgendwann mal zur Polizeiwache gekommen bin und dann irgendwie so eine Jugendamtsfrau, heißt das Jugendamt?
Ja.
So eine Jugendamtberaterin gekommen ist und da fing das dann halt an.
Man nennt das Kindeswohlgefährdung und das ist Erziehungshilfe über das Jugendamt. Wenn man merkt, dass eine minderjährige Person schutzbedürftig ist, den sie über die Familie oder dergleichen nicht erfährt.
Genau, das habe ich der Polizei erzählt. Die Polizei hat mir gesagt, kommt jetzt eine Frau, und der Frau habe ich dann halt erzählt, wo meine Eltern sind, und dann habe ich ihr gesagt, ich möchte nicht nach Hause, ich bin aus diesem Grund abgehauen. Und ja, dann war ich in Bayern, dann war ich in Kiel, dann war ich in Rendsburg, und irgendwo überall bis heute jetzt habe ich mich nicht angekommen gefühlt, weil immer dieser Punkt, wo ich mich angefangen habe, so ein bisschen irgendwie mich wohl zu fühlen, wieder weg. Und dann
bist du weg, weil du weg wolltest, oder ist was vorgefallen, vor dem du weg bist?
Ich war die ganze Zeit immer in Hamburg, und irgendwann mit der Zeit, ich war jung, ne? Und dann denkt man ja auch immer noch an seine Mutter, man hat irgendwie Heimweh. Für mich als ein junges Mädchen war diese Entfernung für mich wirklich, als ob ich zu weit weg, so dass ich nicht mal die Möglichkeit gegeben ist, wenigstens mein Bruder zu sehen oder wenigstens ihn mal zu sehen. Ich hatte ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie mit ihr zu meinem Bruder zu fahren und irgendwie die Nummer zu bekommen oder so, dass ich wenigstens eine Person habe, der, wenn ich weg bin, die Zeit für mich da ist. So, und dann kam mir dann alles immer wieder zu viel, und dann immer wieder diesen Gedanken gehabt und dieses Wohlfühlen nicht gehabt. Ich habe mich einfach nicht immer wohl gefühlt, weil das ist halt...
Also du konntest nie wirklich ankommen für einen längeren Zeitraum vor Ort, egal wo du warst.
Ja, egal wo ich war.
Und als du vorhin gesagt hast, was hast du noch gesagt? Ich bin dann das erste Mal weg und ich war noch nie im Kontakt mit sowas. Was meintest du mit sowas? Meintest du mit Jugendlichen, die schon älter waren, oder meintest du...
Du gehst mit den Leuten mit, die nehmen dich mit. Ja? Und dann siehst du die da und die nehmen das dann halt. Und dann fragst du ja natürlich, auch mal probieren. Und der andere sagt, das ist eine Zigarette. Und dann sagst du, ach komm, probier mal. Und dann das probieren. Und dann kommt das probieren und kommt das probieren. Und irgendwann hängst du in der Scheiße drinne.
Was war denn das, was du glaubst, was dich abhängig gemacht hat? So, dass du nicht mehr zurück konntest.
Kokain.
Okay.
Ja.
Das, was du, Julia, eigentlich schildern konntest, ist so diese Perspektive.
Ja, also sie hat mich mal gefragt, wie das so ist, wie das Dealen ist, wie das da abläuft, wie man sich darin fühlt. Halt alle Fragen gestellt und ich konnte sie halt beantworten. Natürlich heute besser wie vorher, weil ich habe es durchgemacht und auf jeden Fall nicht noch einmal. Ich sag mal auch so, es sind auch Leute da gewesen, die wollten mir helfen. Und ich bin auch dankbar dafür, dass sie diese Zeit mich so weit stabilisiert haben, dass ich jetzt an diesem Standpunkt bin, der ich jetzt heute bin. Ne? Auch wenn ich Julia die Zeit nicht gehabt hätte, ich denke, ich hätte es nicht geschafft. Weil ich habe so oft bei dir angerufen und so oft habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich hau ab. Und sie hat mich immer wieder aufgerappelt, oder ich weiß nicht, wie du das machst, Julia, aber ich weiß es nicht. Das sind halt viele, viele Jahre, die von meinem Leben weg sind. Das ist für mich, ich habe wirklich meine Lebensjahre, sage ich jetzt mal, verschwendet. Ich habe meine Jahre nicht gelebt, ich hatte keine Kindheit gehabt. Aber ich bin stolz auf mich, was es heute aus mir geworden ist. Es hätte auch anders kommen können.
Du kannst auch stolz sein, und an dieser Stelle möchte ich kurz dazwischen quatschen, weil wenn du sagst, dass ich dir geholfen habe, ja, aber ich habe noch niemanden getroffen, seitdem ich das mache, ohne dass ich sagen will, dass es niemanden gibt, aber der so eine innere Kraft und so eine klare Entscheidung wie du getroffen hat, dass er das nicht mehr will. Das ist das Entscheidende, und das möchte ich auch zurückgeben, was du einfach hast und was du mitbringst. Aber hättest du es nicht annehmen können und hättest du nicht selber die Kraft, das dann auch durchzustehen, weil du bist ja diejenige, die da jeden Tag machen muss und nicht ich, hätte ich gar nichts machen können. Also ich meine, das ist etwas, was du einfach mitbringst, was dich wirklich auszeichnet. Ich merke ja auch, je kräftiger du wirst, was für eine Lebensfreude du bist. Du bist ein Sonnenschein in dir. Du bist ein kleines Sonnenschein. Da habe ich total das Gefühl, dass du dir so richtig bewusst bist, was dir verloren gegangen ist und dass du das leben willst. Du willst einfach dein Leben leben, und deswegen solltest du, finde ich, auch einen Rahmen bekommen, in dem du das dann nach diesen Jahren, wo du so gekämpft hast, mit dir, gegen die Sucht und auch gegen Bedingungen, die bestimmt nicht die besten waren.
Ja,
ja, und das ist für mich wichtig, ne? Und das, ja,
Man kann jemanden stärken, aber alle Helfer, alle Hilfen drumherum führen nirgends hin, wenn die innere Entscheidung nicht steht.
Also für mich war immer in meinem Kopf, egal in welcher Situation ich immer war, war immer die leider nicht so erreichbar waren, wie ich das gerne gehabt hätte in meinem Leben, war immer meine Familie in Griechenland. Ich war, hier habe ich gelebt, ne? Und meine Mutter ist halt meine Mutter.
Das ist ja als junger Mensch, finde ich, wenn man erst im Wachstum ist, auch wichtig, dass man letztendlich stabile Eltern hat oder ein anderes soziales Netzwerk, was einem das Gefühl gibt, egal wie scheiße ich manchmal bin, egal wie ich randaliere, egal wie heftig ich irgendwas einfordere, die halten mich aus. Ja,
ja eben.
Und ich kann da immer wieder hinkommen. Das sind, ist und bleibt mein Ort, wo ich mich sicher fühlen kann.
Ja,
und
das ist wichtig.
Genau.
Das
und ich finde, das, wenn man das an irgendeiner Stelle im Leben dann verloren hat, unfreiwillig, fehlt einem einfach eine Basis, in der man langfristig zu einem gesunden Erwachsenen und auch zu einem handlungsfähigen Erwachsenen reifen kann. Und das ist für mich auf alle Fälle etwas, was ich immer wieder feststelle, dass die Menschen, die an irgendeiner Stelle sich allein nicht mehr helfen können oder an Punkte kommen, wo es ihnen richtig schlecht geht, in wichtigen Phasen auf sich gestellt waren.
Ich finde deine Entwicklung super spannend. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, so was dir auch geholfen hat, ist immer so dieser Gedanke an deine Familie in Griechenland.
Meine Oma hat mir immer solche Sachen gesagt. Und ich habe damals als Kind nie verstanden, was sie damit meinte. Und irgendwann kam das dann so und dann denkst du dir so in einer Situation, also das meinte sie ja damit und das meinte sie damit. Und irgendwie hat mir das dann immer wieder geholfen.
Kann man sagen, Lebensweisheiten?
Ja, sowas in der Art. Und das hat mir dann halt so ein bisschen geholfen. Nur ich habe viele, viele Sachen wirklich vergessen, muss ich wirklich sagen. Es ist schön zu wissen, dass es halt wieder kommt, mit der Zeit wiederkommt. Das ist ein schönes Gefühl. Aber wirklich, die richtig schönen Dinge, dass man die dann wirklich vergisst, nur um so einen Kick zu bekommen, ist...
Es kann ja auch bedeuten, dass es gut für dich ist, dass du manche Sachen vergessen hast und du deswegen manche Sachen auch neu denken und fühlen kannst.
Ja.
Manchmal kann das Vergessen an der Stelle ja auch tröstlich sein und einfach diese Räume sind zwar weg, aber wenn du es jetzt schaffst, neu aufzubauen, hast du auch nicht diesen ganzen negativen Rattenschwanz, sag ich mal, der ja viele Menschen handlungsunfähig macht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Du bist auf alle Fälle hier und du bist ganz lebendig, du bist kraftvoll, schön bist du sowieso.
Ach, danke schön.
Aber du bist einfach auch innerlich schön. Und wer weiß, was für schöne Dinge du noch machen kannst mit dem, was du heute eben weißt.
Ja.
Ich empfinde es zumindest so, wenn man für sich das Gefühl hat, ein Wissen erlangt zu haben und sich daraus ergibt, dass man vielleicht etwas weitergeben kann, was andere Menschen unterstützt oder schützt. Das ist zum Beispiel auch meine Motivation, warum ich tue, was ich tue. Weil ich denke mir immer, wenn man ein halbes Leben gelebt hat, dann ist man irgendwann auch in der Pflicht, etwas weiterzugeben. Und das, für mich schließt sich da immer der Kreis eines Menschen in unterschiedlichen Altersstufen. Wenn man wächst, wenn man lernt, wenn man überlebt, lebt, dass man dann irgendwann in die Position kommt, dass man in dieses Alter kommt, wo man Dinge weitergibt.
Ja.
Und das meine ich eben nicht nur aus einer Mutterschaft heraus, sondern auch als Mensch. In jeder Lebenssituation hat jeder irgendwann irgendwas zu geben.
Ja.
Vor allen Dingen eben auch Menschen, die schwierige Situationen durchlebt haben und eben überlebt haben, finde ich, haben etwas weiterzugeben an Menschen, die vielleicht noch an dem Punkt stehen, dass ihnen die Vorstellung fehlt, dass sie aus der Nummer auch wieder rauskommen können.
Ja.
Und dass das Leben halt unterschiedliche Zeiten hat und dass das dann, solange man lebt, gibt es keinen Endpunkt, glaube ich. Sondern man kann immer noch Dinge verändern.
Jeder hat seine eigene Geschichte.
Ja.
Ne? Jeder hat was anderes durchgemacht, aber im Endeffekt sind wir als Mensch. Und jeder von uns hat auf unsere Art und Weise was durchgemacht. Jeder ist anders, aber im Endeffekt sitzt man wirklich, wenn man zusammen ist, ob obdachlos oder nicht, man sitzt in dem Moment im gleichen Boot. Ja, manchmal, wenn man redet, ist es auch eine Art Befreiung. So habe ich das in der Zeit gelernt.
Vielleicht an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
Kein Problem.
Für deine Offenheit und dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
Kein Problem.
Hast du einen Traum?
Ob ich einen Traum habe, ja? Habe ich.
Mal verraten oder wer jetzt für dich?
Ich habe zwei Träume.
Nur die sagen, die du wirklich sagen möchtest.
Ja. Ich will meinen eigenen Friseursalon aufmachen. Friseurkosmetik.
Ach was. Hört sich gut an.
Ja.
Auf jeden Fall. Mit der Zukunftsperspektive bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei dir und drücken dir alle Daumen, dass dein Traum auch in Erfüllung geht.